Wenn Sie müssen wir mal ein größeres Stück lesen. Ab Vers 1, Judas, ab Vers 1. Da hinten, ganz hinten vor der Offenbarung. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater und Geliebten in Jesu Christo bewahrten Berufenen, Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch vermehrt. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesum Christum verleugnen. Ich will euch aber, dass ihr einmal, die ihr einmal alles wusstet, daran erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Lande Ägypten gerettet hat, zum anderen Mal die vertilgte, welche nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleische nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Strafes, Feuersstrafe erleiden. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Michael aber der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, was irgend sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für den Lohn dem Irrtum Balaams überliefert und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Soweit das Wort Gottes. Wir haben heute ein umfassendes, ein großes Programm, 11 Verse. Das alles können wir natürlich nicht bis ins Letzte hier durchsprechen, sondern wir müssen versuchen, das Wichtigste, das Notwendigste, das Wesenhafte und überdies die Zusammenhänge zu verstehen. Es ist für mich viel leichter über ein kurzes Thema zu reden, als gerade über solch einen umfassenden Text. Der Judasbrief, kurz etwas dazu zu sagen, ist in den Jahren, man weiß es nicht ganz genau, aber zwischen 65 und 70 nach Christus geschrieben worden. Der Autor dieses Briefes ist der Herr selbst. Der Schreiber ist der gleichnamige Judas, womit auch dieser Brief bezeichnet ist. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass dieser Judas der leibliche Bruder des Herrn Jesus ist, von dem wir in Matthäus 13, Vers 55 in Verbindung mit seinem leiblichen Bruder Jakobus und dem Herrn Jesus hören und lesen. Dieser relativ kleine Brief, der Brief des Judas, erhält eine ungeheuerliche Fülle von Einzelmitteilungen. Insbesondere ist der Charakter dieses Briefes so gehalten, dass er in eine Zeitnot von Abfall der dortigen Gemeinde geschrieben ist. Dies ist besonders aus dem warnenden Inhalt vor Irrlehrern und Irrlehren ersichtlich, mit denen er sich in Sonderheit beschäftigt. Aber wir werden im Verlauf unseres heutigen Abends noch näher dazu eingehen. Demzufolge trägt der Brief einen entsprechenden, ernsten Hintergrund. Wegen der damaligen lehrenhaften Falschmünzerei, also schon in den Zeitepochen der Urgemeinden unter Gläubigen, ruft also dieser Judas in Vers 3 allgemein auf. Wofür? Er sagt, für den Heilsglauben zu kämpfen. Also war der Glaube an Jesus in äußerste Gefahr gerückt, sein echtes Bild zu verlieren, durch Leute, die wir hier in diesem Brief beschrieben finden. Seine größte Not, seine innere Not, drücken die Verse 4 und 5 aus in diesem Brief. Und zwar ist der Hauptgedanke dieses Briefes in Vers 4 und 5 enthalten, dass sich Gottlose in die Gemeinde des lebendigen Gottes eingeschlichen haben. Soweit wir die Elberfelder Übersetzung haben, verfügen wir zum Teil über präzise Aussagen in der Beziehung zum Urtext. Hier heißt es, die sich eingeschlichen haben. Diese Leute, von denen er hier redet, sind, wie die Bibel sagt, bestimmt fürs Gericht, für das Gericht Gottes. Und zwar darum, weil sie sich nicht bekehren wollten, weil sie sich nicht bekehren und um an den zu glauben, der für sie gestorben ist. So schreibt er es auch. Sie wollten sich nicht an Christus ausliefern. Sie wollten religiös sein, darum kamen sie in die Gemeinde dort, aber sie wollten sich dem Herrn Jesus nicht ausliefern. Wenn die Schrift sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Judas erkennt sie daran, dass sie den Herrn Jesus durch ihr Verhalten, wie er hier sagt, verleugnen. Das ist Gottes Verleugnung. Wenn wir uns unter die Erretteten begeben und selbst nicht die Errettung, die uns in Christus Jesus geschenkt ist, annehmen. An dieser Stelle zeigt also der Herr den Zustand einer Gemeinde, den inneren Zustand einer Gemeinde, die in Übereinstimmung oder gegen den Willen existiert, gegen den Willen Gottes. Die Verleugnung Jesu war und diese Verleugnung ist, dass sich unerrettete Seelen als Glieder irgendeiner Gemeinde hineingeschmuggelt haben. Das Wort nennt dieses Delikt eingeschlichen. Und wir können sagen, wie viel Einschleichen hat stattgefunden, bis eine Gemeinde aufgrund falscher, halbwahrer Lehrvorstellungen mit Gottlosen oder zwischen Gottlosen und Erretteten innerhalb einer Gemeinde leben. Diese Sünde mit den gottlosen, unerretteten Geisteseinheit zu treiben, ist die Not im Herzen des Judas und zugleich auch der Hauptanlass für das Schreiben dieses Briefes. Wir müssen hier voraussetzen, dass es nicht darum geht und schon da nicht sein kann, sondern dass wir die Pflicht haben, solche, die noch nicht errettet sind, einzuladen in unsere Stunden. Das ist selbstverständlich. Einfach, dass sie das Wort des Evangeliums hören, das ist also hier nicht gemeint. Sondern hier geht es in Sonderheit um das, wie wir gleich noch sehen werden, um gewisse Dinge, wo wir den Geist Gottes darstellen. Leider leben auch in heutiger Zeit, nicht allein in der Zeit des Schreibers des Judasbriefes, viele Kinder Gottes in dieser Gräuel. Ja, noch mehr, viele wollen sich noch nicht einmal über dieses hier in der Heiligen Schrift aufgezeigte Problem Gedanken machen. Die biblische Gemeinde ist vom lebendigen Gott ins Dasein gerufen. Es ist eine Institution, wo er, Christus, in ihrer Mitte ist. Und wo er, Jesus, gegenwärtig ist, durch seinen Geist, haben die Unerlösten in der Gemeinschaft des Geistes nichts zu suchen. Sie haben ja den Geist dieser Welt. Und er hat ihnen zu genügen, solange, wie sie ihr Leben Christus übergeben. Treiben wir nun entgegen der Lehre des Wortes Gottes dennoch Bemühungen mit den Nicht-Erretteten, Einheit des Geistes darzustellen, verleugnen wir selbst den geistlichen Leib des Christus. Und das wird sich der Herr Jesus auf Zeit nicht gefallen lassen. Diese Sünde wiegt vor Gott darum so schwer, weil die Grundlage der Existenz einer solchen Gemeinde letztlich auf Lüge aufgebaut ist. Denn unmöglich können die Verlorenen bekennen, mit uns, die wir erlöst und errettet sind, nach 1. Korinther 10, Vers 17 zu sagen, ein Leib, ein Brot, ein Leib des Christus zu sein. Das ist nicht wahr. Und Gott lässt sich solche unwahren Dinge nicht beständig vorgeben. Und genau darin wird der Leib des Christus versucht, ihn durch einen fremden Geist zu vermengen, zu einem Hurenleib gemacht. Das ist der Hauptgrund der Kraftlosigkeit und der Verflachung der Abwärtsbewegung vieler örtlicher Gemeinden. Und Gott antwortet vom Himmel her auf solche Dinge. Wie? Die Bibel lehrt uns solches durch Magerkeit. Wir lesen das zum Beispiel in Psalm 106, Vers 15. Da heißt es, er, Gott, sandte Magerkeit in ihre Seelen. Das ist ein Gerichtsantworten Gottes, dass jene Gläubigen nicht recht handeln. Gott antwortet mit Magerkeit. Und was aus Magerkeit wird, das ist uns hinreichend bekannt. Das ist das Gericht Gottes, war gesagt, welches in seinem Hause anfängt, wie es im Neuen Testament heißt. Darum kommen heute kaum noch Menschen zur Bekehrung, weil die Schuld dieser unvergebenen Sünde auf den Seelen der Heiligen lastet, die das mitmachen. Der ganze weitere Brief des Judas beschäftigt sich nun vom Inhalt her nur und allein mit diesem Problem, wie wir gleich sehen werden. Alle anderen Mitteilungen sind in diesem Judasbrief nur noch Details. Wehmütigen Herzens stellt dieser Briefschreiber Judas in Vers 5 fest, dass die Kinder Gottes damals alles das gewusst hätten. Und wir, die wir die Bibel Gottes Wort in den Händen haben, sind nicht anders dran, dass auch wir alles das wissen. Mit Sicherheit alle, egal welcher Denomination der Einzelne zugehören mag. Die Erinnerung lautet, nachdem der Herr das Israel aus Ägypten, welches geistlicherweise die Welt bedeutet, herausgeführt hatte, zum andern Mal diejenigen vertilgte, welche nicht geglaubt hatten. Und alle, die unter das Wort Gottes kommen und Christus nicht in ihre Herzen aufnehmen, sind jene, die nicht geglaubt haben. Hier redet also die Bibel, dass Gott sie vertilgt hat, als ein warnendes Beispiel der Vergangenheit bei Israel. Also ist die Frage des Gehorsams mit den Unerretteten geistliche Einheit darzustellen, letztlich die Frage des Glaubens überhaupt. Und ganz genau aus dem gleichen Grunde bringt der Briefschreiber in Vers 6 beginnend die Geschichte der Vergangenheit jener damals abgefallenen Engel. Und zwar als ein ganz, ganz warnendes Beispiel für uns. Ein Beispiel, aus dem wir lernen sollen. Unter den in Vers 6 genannten Engeln verstehen wir, wie die Bibel es sagt, die Dämonen. Manche Gläubige haben Angst vor ihnen. Aber bekanntlich kommt Angst vor Dämonen von Dämonen. Von ihnen ist gesagt, dass sie den ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben. Ihr erster Zustand war Gehorsam gegenüber Gott. Und von Hause aus mussten sie gehorchen. Die Engel kennen keine Liebe Gottes. Sie sehen sie, aber die Engel sind nicht Gegenstände der Liebe Gottes. Darum lesen wir auch in Hebräer 2, dass Gott sich haltet nur das für Wahrheit, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, nicht der Engel annimmt. Gott nimmt sich nie eines Engels an, weil sie Geschöpfe sind, die nicht durch das Blut des Gottessohnes erkauft sind. Sie haben kein Opfer. Darum müssen sie im Gehorsam bleiben, und wenn sie das nicht tun, gibt es für sie keine Rettung. Wenn wir die Frage aufwerfen würden, warum keine Rettung, dann darum, weil sie Gott gesehen haben. Sie haben das Angesicht des heiligen Gottes gesehen. Von uns Menschen, die wir Gnade vor Gott empfangen haben, auch darum, weil wir Gott nicht gesehen haben. So sagt es auch das Neue Testament. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Wir kennen diese Bibelstelle. Aber alles dies mit diesen Engeln sei letztlich darum geschehen, zum Tag des großen Gerichtes, um mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt zu sein. Das Verlassen ihres Hauses war also, dass sie gehorsam sein mussten. Denn das war ihre Stellung, das war ihre Bedingung vor Gott. Und sie ehren Gott und sie erfüllen die Aufträge Gottes allein nur in und durch Gehorsam. Stellen wir uns den wirklichen Ernst dieser Dinge hier vors Auge, dass die mit den Ungläubigen innerhalb einer Gemeinde in Geisteseinheit leben, mit dem Zustand der abgefallenen Engel verglichen werden. Dann ist das also schon eine Katastrophe. Hier steht es. Und wer da sagt, es sei gar nicht wahr, ist überdies zusätzlich noch ein brutaler Lügner. So jedenfalls wird es Gottes Wort auslegen und so wird es von Gott gesehen. Sie sind also aufbewahrt zum großen Gerichtstag Gottes. Sowohl diese abgefallenen Engel, wie auch jene Leute, von denen hier die Bibel sagt, dass sie bestimmt seien fürs Gericht Gottes. Warum sind sie bestimmt? Weil Gott sieht und weiß, dass sie nicht zu Christus kommen wollen, weil Gott sieht, dass sie sich nicht bekehren wollen. Darum, sagt Gottes Wort, sind sie bestimmt fürs ewige Gericht. Mit Sicherheit betrifft diese Aussage hier, aufbewahrt zu sein zum großen Tag des Gerichts, in erster Linie diese abgefallenen Engel, also die Dämonen. Den Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 3, den Korinthern und sagt, wisset ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? Hier steht es also schwarz auf weiß geschrieben, in 1. Korinther 6, Vers 3, dass wir, nachdem wir den Herrlichkeitsleib bei unserem Herrn Jesus empfangen haben, die wir an ihn geglaubt haben, die wir uns errettet haben und einmal auf immer da in des Himmels Herrlichkeit eingehen werden, denen sagt Gottes Wort, dass wir mit Christus alles teilen werden. Das heißt, dass der Herr Jesus mit uns alles teilen wird. Und weil der Herr Jesus vom Vater her das ganze Gericht zu halten empfangen hat, lässt nach dieser Korintherstelle der Herr Jesus uns an seine Gerichtsstelle gestellt sein und wir müssen über die abgefallenen Engel einmal das gerechte Urteil Gottes fällen. Wir kommen in eine Richterstellung über diese abgefallenen Engel. Das drückt hier das Bibelwort in 1. Korinther 6, Vers 3 deutlich und vernehmlich aus. Es ist eben wichtig, dass wir selbst die Bibel Gottes Wort genau kennen, damit wir den Willen des Herrn verstehen und danach tun. Bei diesen Engeln sind natürlich nur die Ungehorsamen gemeint und nicht etwa die Lichtengel. Genauso wie die Engel, wie wir die Engel richten werden, so richtet Gott heute schon unseren Ungehorsam gegenüber Gott selbst, der sich gegen die Weisungen und Anweisungen seines Wortes bezieht. Nur vollzieht Gott die Strafe nicht an uns, wegen der uns geschenkten gegenwärtigen Gnade. Weil wir in der Zeit der Gnade leben, vollzieht Gott die Strafe für Sünde heute nicht, aber sie wird später jedem einzelnen Menschen treffen, der nicht nach dem Willen Gottes tut. Nämlich die Gnade Gottes hat Zeit, und weil sie der Zeitbegrifflichkeit unterstellt ist, ein Ende. Was ewigkeitsverbunden ist, bleibt. Aber alles, was der Zeitlichkeit unterworfen ist, ist vergänglich. Und Gott hat uns hier auf dieser Erde seine Gnade gegeben. Die Gnade brauchen wir nur hier auf dieser Erde, nicht in des Himmels Herrlichkeit. Da sind wir ihm ja gleich. Dort sind wir dann das Produkt seiner Gnade hier auf dieser Erde. Dort werden wir nicht leben aus Gnade, sondern aus Glauben werden wir leben. Der Gerechte wird aus Glauben oder durch Glauben leben. Und so hat Gott die Gnade, es ist eine Zeit, in der Gericht an Menschen vollzogen werden soll, geschenkt, damit wir nicht ins Gericht müssen. Damit wir die Zeit der Gnade empfangen konnten, hat Gott seinen Sohn ins Gericht gesandt, stellvertretend. Wir unterscheiden in der Heiligen Schrift zwei Arten von Dämonen. Und zwar erstens die nach Epheser 2 frei im kosmischen Bereich der Luft sich bewegen. Und das sind solche, die sich manchmal auch im Leibe von Tieren oder Menschen verkörpern. Zweitens, die sich nach der Schrift bereits mit Ketten gebunden befinden, unter der Finsternis verwahrt, sagt hier das Wort. Die Parallele hierzu finden wir in 2. Petrus 2, Vers 4. Wo es heißt, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefen Abgrund stürzend Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Im Griechischen, im Urtext, steht hier für das Wort Abgrund Abyssos. Und wenn wir hier lesen, unter der Finsternis, heißt es unter dem Abyssos, also darunter der Tartarus. Das Hauptwort Tartarus, das also das Tiefste des Abgrundes, gibt es in der Bibel nicht. Es ist vielmehr, wie es heißt, hat er sie Tartarus werfend, also im Eigenschaftswort, unter die tiefste Finsternis gestürzt, auszulegen oder zu übersetzen, wo sie bis zum Endgericht, von dem Judas hier schreibt, gebunden sind. Ähnlich einer Röhre, müssen wir uns das vorstellen, befindet sich in der oberen Hälfte der Abyssos, und unter dieser Finsternis, in der unteren Hälfte, der Tartarus. So ist es im Urtext ersichtlich. Beides, dass die obere Hälfte, der Abyssos, wie die untere Hälfte, der Tartarus, machen den Abgrund aus. Dieser Engel nimmt sich also, wie es in Hebräer 2, Vers 16 heißt, der Herr Jesus nicht an. Warum? Das haben wir heute Abend schon gehört. Weil sie das gerechte und heilige Angesicht Gottes gesehen haben. Nach der Benennung der Engelwelt in Vers 6 unseres Textes bringt Judas nun in Vers 7 die Menschenwelt. Er zeigt also hier die Menschen, die sich eingeschlichen hat, in einem Vergleichsbild mit der Engelwelt. Und dann geht er jetzt zur Menschenwelt über und sagt, genauso wie die von Sodom und Gomorra sich in der gleichen Weise wie jene der Hurerei ergaben und anderen Fleische nachgingen. Als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe erleiden. Wir wissen, dass in Sodom und Gomorra es Feuer und Schwefel vom Himmel geregnet hat. Das teilt uns die Bibel in der Geschichte des Alten Testaments mit Und im Neuen Testament wird wieder davon gesprochen. Also weist der Heilige Geist unseren Blick hin auf die Geschehnisse als eine Warnung. Für diejenigen Gläubigen, von welchen der Judas schreibt, die sich mit gottlosen gemeinschaftlich einen, soll es also ein warnendes Beispiel sein. Es handelt sich also dann hier um geistliche Hurerei. Hurerei ist verbotene Liebe. So könnten wir es in kürzester Form sagen. Damals im Alten Testament bei Sodom und bei Gomorra, ausgewirkt in fleischlicher Hurerei und hier im Text des Judas, wie auch in heutigen Tagen, wo solches geschieht, verbotene geistliche Hurerei. Das Einlassen der Gläubigen mit den Verlorenen ist in den Augen des Herrn Hurerei. Von Vers 6 bis Vers 10 zeigt uns der Brief das Verhalten dieser Eingeschlichenen. Einschleichen, steckt das Wort Schleicher drin. Und alles das, was nicht offen im Licht auftreten kann, muss sich im Halbdunkel oder in der Nacht wie ein Raubtier schleichend an die Beute heranbegeben. Ob es der Fuchs ist, hier in unserem Regionalbereich, noch bekannt, der solches auch tut, oder ob es in anderen Ländern bei anderen Tieren unter den Großkatzen jenes Schleichen ist, es hat immer Raub zum Ziel. Die Träumer, von denen hier geredet ist, werden Fleischbeflecker genannt. Ein markanter Ausdruck. Was das heißt, das wissen wir wohl. Sie verachten Herrschaften, die Gott gegeben, die Gott gesetzt hat, und lästern Herrlichkeiten. Sie lästern Gott. Da wird vom Erzengel, und zwar dem Michael, berichtet, welcher im Streit für Gott nicht wagte, obwohl er ein Erzengel war, ein lästerliches Urteil zu sagen. Wir müssen hier den Eingeschlichenen zugute halten, dass selbst der böse Feind, der Satan, will, dass er zu gewissen Zeiten mit Hörnern und Schwänzchen zum Fasching dargestellt wird, damit er selbst unglaubwürdig den Ungläubigen erscheine. Das ist seine Zielsetzung. Man soll über das Wort Teufel lachen. Das will er. Dadurch unterstützt der Bösewicht den Umtrieb beim Fasching unter dieser Vorgabe. Die Bibel jedenfalls vergleicht solche Menschen, die hier als Nicht-Errettete angesprochen sind, mit unvernünftigen Tieren. Vers 10. Bezeichnend ist nun der Vers 11. Drei Geschehnisse werden in diesem Vers 11 erwähnt. Zuvor ist noch über die Einschleicher das göttliche Wir ausgesprochen, das wir hier finden. Und zwar ein Wir über diese drei Dinge, weil sie erstens den Weg Kains gegangen sind, zweitens für Lohn dem Irrtum Balaams sich hingegeben und drittens im Widerspruche Koras umgekommen sind. Zu eins. Der Weg Kains, der uns ja bekannt ist von der Bibel her, nach 1. Mose 4, Vers 5, blickte Gott nicht auf das Opfer Kains. Das heißt, der Judas erkannte, Gott blickt nicht auf die Gaben der Eingeschlichenen. Und warum blickte Gott nicht auf das Opfer Kains? Nicht wie manche meinen oder gemeint haben, weil es kein Blutopfer war, das sagen welche, das stimmt nur nicht ganz. Kain, sagt die Bibel, war ein Gottloser. Und darum waren nach 1. Johannes 3, Vers 12, sagt die Bibel, seine Werke böse. Und als ein Böser in den Augen Gottes, wollte er Gott Opfer bringen. Und er scheute sich nicht, diese Opfer dem lebendigen Gott anzubieten, obgleich in seinem Herzen alles nur Böse war. Wer mit Unerretteten das Abendmahl feiert, tut solches mit Kain. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Dieser Judasbrief ist zwar ein sehr harter Brief, aber mir persönlich ist die Wahrheit, auch wenn sie hart ist, lieber als die Lüge, wenn sie süßlich geschmeichelt ist. Wir kommen dann zum zweiten. Das ist der Irrtum Balaam. Wir lesen in Josua 13, Vers 22 von ihm. Da wird uns einiges gesagt in Josua 13. Und es ist bedeutsam, wie wir dort Gottes Wort finden in der Aussage, Vers 22, da heißt es, und Bileam, den Sohn Beors, den Wahrsager, töteten die Kinder Israel mit dem Schwerde nebst ihren Erschlagenen. Was wollte eigentlich der Balaam? Wir lesen in 2. Petrus 2, Vers 15 von diesem Balaam. Er setzte Vertrauen auf Wahrsagelohn, was dieser Nationenkönig ihm angeboten hatte, wenn er das Volk Israel verfluchen würde. Und interessant ist, dass er es tun wollte und nicht konnte, weil Gott seine Hand über sein Volk Israel hielt. Dieser Balaam wollte die Heiden und das Volk Israel zu einer Einheit verschmelzen, vermischen. Dort haben wir einen klaren Beweis, dass Gott gegen die Vermischung ist. Gott hatte Weisungen gegeben, dass Israel sich nicht mit den Heiden verschwägern durfte, weil Gott den Segen ins Blut gelegt hatte im Alten Testament. Wir leben heute nicht mehr in dieser Zeit. Wir lesen das in Johannes 1, Vers 13, wo es heißt, nicht mehr durchgeblüht, nicht mehr durchs Blut, sondern die den Willen Gottes tun, durch eine neue Geburt, die dem Herrn Jesus lieb haben, könnten wir heute sagen. So werden wir in die Segnungen Gottes gebracht. Aber damals war noch Altes Testament und der Balaam wollte sich Geld verdienen, dadurch, dass er das Volk Israel und das Volk die Midianiter in eine Einheit verschmelzen wollte. Und das haben wir hier, das benutzt wieder der Judas als ein offenkundiges Zeichen, welches in der Gemeinde Jesu damals schon der Warnung bedurfte, dass sich solche Biliamiter hineingeschlichen hatten in die Gemeinde Jesu, um aus den Ungläubigen und den Gläubigen einen Geist zu bilden. Und da warnt dieses Wort Gottes hier durch den Judas vor diesen Gefahren. Und hier wird uns nun gezeigt, in diesem Josua 13, Vers 22 Bild, dass dieser Biliam, der solches tun wollte, umgekommen ist durch Schwert. Gott hat Gericht geübt an ihm. Diese ganze Geschichte lesen wir in 4. Mose, Kapitel 16, Vers 3 oder auch in 4. Mose 24, Vers 1. Dort wird eingehend von diesen Geschehnissen um den Biliam oder Balaam, wie er genannt wird, mitgeteilt. Aber hier redet der Judas vom Irrtum Balaams. Er hat sich geirrt, weil er die beiden in eine Einheit vermischen wollte. Und warnend hebt er seinen Finger gegen die, die da errettet sind, die da zum Glauben gekommen sind, solches nicht zu tun. Wir haben eben nicht mit ihnen darzustellen einen Geist, was nicht wahr ist, die da noch verloren sind, denn jeder Mensch kann sich retten lassen, wenn er nur will. Denn jeder Einzelne, von Natur aus sind wir nicht besser als die anderen, also kann jeder mit seinen Sünden zu Christus kommen und im festen Glauben als ein Verlorener dem Herrn Jesus seine Verlorenheit und seine Sündenlast bekennen. Und wer das nicht tut, der will eben dann nicht errettet sein. Aber solche gingen dann in die Gemeinde Jesu und man nahm sie leider auf. Und diese große Not kommt nun hier beim Judas zum Ausdruck, dass er diesen Brief schreiben muss. Und drittens, war vorhin eine falsche Bibelstelle, kommen wir zu 4. Mose 16, Vers 3. Da heißt es, in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Das kommt jetzt erst. 4. Mose 16, 3. Das ist der Widerspruch der Rotte Korah. Wir wissen, wir kennen die Geschichte, wie sie Gott widerstrebten. Und in diesem Widerspruch kommen die hier Eingeschlichenen letztlich um, weil Gott sie in diesem Zustand nicht segnen kann, weil er nicht mit ihnen sein kann, weil sie nicht nach seinem Worte tun, sondern weil sie danach tun, was in ihren eigenen Augen das Rechte ist. Sicherlich könnten wir über jeden einzelnen Vorgang der drei Dinge einen Einzelvortrag geben, das wäre sicherlich angebracht hier. Aber in unserem Zeitrahmen mag es vielleicht für heute Abend angepasst sein, dass wir diese 11 Verse behandeln, um zu wissen und zu erkennen, was der Anlass dafür war, dass dieser Judas diesen Brief schrieb und was dieser Brief zum Inhalt hat. Und hier kommt er nun über die Eingeschlichenen in Vers 11 zur Aussage, über sie das Wehe Gottes auszudrücken und zu sagen, dass solche, die sich nicht erretten lassen, die nicht durch Bekehrung ihre Zuflucht zu Christus nehmen, letztlich den Weg Kains gegangen sind. Er ging, sagt die Bibel, vom Angesicht Gottes hinweg. Das heißt, Kain hatte keine Gemeinschaft mehr mit dem lebendigen Gott. Und das zeigt uns den Zustand der Ewigkeit. Da wird Kain einer sein, der verloren ist, einer sein, der die Herrlichkeit des Himmels nicht schauen darf, weil er, wie es hier heißt, diesen Weg gegangen ist. Und der Weg war ein Mörderweg. Er hat seinen eigenen Bruder Abel totgeschlagen, darum, weil Gott sein Opfer nicht angenommen hat. Anstatt dass er Buße getan hätte über sein hartes Herz, hat er dafür auch noch seinen Bruder erschlagen, nur weil Gott das Opfer seines Bruders angenommen hat. Der Abel hat ihn noch nicht mal für einen Pfennig zu Leid getan. Er war verärgert, dass Gott das Opfer seines Bruders angenommen hat, und das war ihm schon Anlass genug, ihn totzuschlagen. Das Zweite, dass sie für den Lohn des Irrtums Balaams sich überliefert haben. Sie haben geirrt, und es steht geschrieben, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist auch zu Gläubigen geredet im Galaterbrief, Kapitel 6. Da finden wir diese Aussage wieder, dass wir uns nicht irren sollen, und solange wie wir an der Hand unseres Herrn sind, an der Hand unseres Gottes, brauchen wir uns nicht zu irren. Wenn wir den Herrn Jesus in all den Lebensbedürfnissen fragen, und Gottes Wort gibt uns wohl für alles eine rechte Antwort. Und im Dritten sind sie umgekommen im Widerspruch des rebellischen Korah, der mit seiner ganzen Rotte umkam, das heißt mit der ganzen Verwandtschaft. Die Erde tat sich auf und sie fielen in den Scheol lebend, sagt Gottes Wort. Wir wissen, dass das alles Gericht ist. Und wenn wir heute die Dinge lesen, die sich gerade in Algier zeigen, bei dem viele Menschen ums Leben gekommen sind, dann ist das nichts anderes auch als auch ein Gericht Gottes an Menschen. Ich hatte gelesen, dass viele Tausende in der Zeit von etwa 30 Sekunden umgekommen sind. Diese ganze Sache, dass die Erde auseinanderklaffte und die Menschen da umfielen und die Häuser einstürzten und die Menschen erschlugen, eine Sache von 30 Sekunden. Da war alles schon wieder vorbei. Und viele Tausende Tote und noch viel mehr Verwundete. Und bis heute hat man noch gar nicht alle herausgebracht. Das ist Gericht Gottes. Und wir sollten uns nicht irren, denn die Gnade Gottes hat Zeit. Sie ist vergänglich für jeden Einzelnen. Denn unser Leben ist vergänglich. Damit ist auch die gottgegebene Gnade des Aufschubes allen Gerichtes begrenzt. Und der Jesus möchte nun haben, dass wir diese Dinge hier verstehen und verstanden haben, damit wir recht nach seinem Willen tun, um ihm die notwendige Ehre zu bringen. Amen. Wollen wir stille werden und zusammen beten. Herr Jesus, wir sagen dir herzlich Dank auch für dieses ernste Wort im Judasbrief. Du hast es uns heute vor die Seele gestellt, wir haben dein Wort gehört und Herr Jesus, bewirke du in uns die notwendige Reinigung, bewirke du die Bereitschaft, sollte noch jemand in unserer Mitte sein, der noch nicht zu dieser lebendigen Wiedergeburt durch Glauben gekommen sein, um sich dir ausgeliefert zu haben, so schenke du dies doch heute, wo wir doch diese deine Worte gehört haben, an unseren Herzen. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen, die wir mit unseren Sünden zu dir gekommen sind und wissen, du hast uns angenommen, dass wir nun dein sind für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir, dass uns hier auf dieser Erde nichts mehr passieren kann, was uns aus der Gemeinschaft deiner Gottesliebe trennen könnte. Habe du Dank, Herr Jesus, dass du uns lieb hast. Habe Dank, dass du diese Liebestat bewiesen hast, dort am Kreuzesstamm. Und dass du bereit warst, für unsere Schuld, für unsere Sünde zu sterben. Und darum rühmen wir deinen Namen. Darum danken wir dir, o du lebendiger Gott. Und erheben deinen Namen, weil du uns die Rettung aus aller Verlorenheit gebracht hast. Hast nicht auf das Deine gesehen, sondern auf unsere Not. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dort am Kreuz als der wirkliche Überwinder unserer Schuld und Sündenmacht dich geoffenbart hast. Und nun bitten wir, lass dieses Wort in unsere Herzen hineingelegt mit uns gehen, auch durch die Woche hindurch. Herr Jesus, dass wir uns daran erinnern, was dein Wort hier in diesem Judasbrief gemeint hat und welchen Nutzen und welch eine Anwendung wir ziehen sollen, um gewarnt zu sein vor den Dingen, die dein Wort als Gericht bezeichnet. Habe Dank, Herr Jesus, dass du stellvertretend also für uns ins Gericht gegangen bist. Und darum glauben wir an dich. Und darum haben wir dich in unsere Herzen aufgenommen und wollen dies zum Anlass nehmen, um ganz neu dir die notwendige Ehre und Anbetung zu bringen. Amen.